NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Dezember 1893. Der Geburtstag der Kunsthistorikerin Luise Strauß-Ernst.
Der Himmel ist blau, als Luise Strauß-Ernst am 28. Mai 1933 im Kölner Hauptbahnhof auf ihren Zug nach Paris wartet. Freunde stehen am Bahnsteig und drücken ihr Flieder und Nelken in die Hand. Jimmy, ihr 12-jähriger Sohn, ist auch dabei. Das Hausmädchen Maja hält ihn an der Hand. Ein blonder, schmaler Junge mit großen Augen. Er ähnelt seinem Vater, dem Künstler Max Ernst.
Es ist ja nur für kurze Zeit,
tröstet Luise ihren Sohn.
Nur so lange, bis ich zurück bin. Oder in Paris eine Wohnung habe.
Kurz nach Karneval haben SS-Männer ihre Wohnung durchsucht. Alles aus den Regalen gerissen, sie eingeschüchtert. Luise Strauß-Ernst ist eine anerkannte Kunsthistorikerin im Rheinland. Jetzt bleiben die Aufträge aus. Maja und Jimmy verlassen den Bahnhof. Der Junge soll bei den Großeltern in Köln bleiben. Luise ist fast 40 und fährt einem neuen Leben entgegen. Kopf und Herz in Aufruhr. Dass Menschen mit jüdischen Wurzeln in Köln nicht erwünscht sind, kann sie immer noch nicht glauben.
Luise Strauß-Ernst war und ist für mich eine unglaublich schillernde, widersprüchliche, vielseitige Person. Eine Kunsthistorikerin, eine hochbegabte Autorin von sehr impressionistischen Kurzgeschichten. Gleichzeitig auch ein Mensch, der eine tiefe Melancholie in sich hatte. Und letztendlich das Schicksal, Jüdin zu sein, nie wirklich verinnerlicht und verstanden hat.
Die Kölner Autorin Eva Weisweiler hat die Lebensgeschichte von Luise Strauß-Ernst recherchiert. Ihr Buch trägt den Titel Notre-Dame de Dada. Am 2. Dezember 1893, heute vor 125 Jahren, kommt Luise in Köln zur Welt. Ihr Vater ist ein gut situierter Hutfabrikant. Als sie 14 wird, zieht die Familie in die Nähe der neu gebauten Synagoge.
Die Eltern waren zwar sehr religiös und konservative Kölner Juden, aber sie wollten ihren Kindern und auch den Töchtern die bestmögliche Ausbildung ermöglichen, das heißt ein Abitur, was zum Zutritt an jede Universität berechtigte.
Luise ist die älteste von drei Geschwistern. Nach dem Abitur studiert sie Kunstgeschichte in Bonn. Fast 4000 junge Männer sind zu dieser Zeit an der Universität eingeschrieben, aber nur 255 junge Frauen. Kein Wunder, dass sich schnell Verehrer finden.
Lernte ich doch nun endlich Menschen aus ganz anderen, sehr unbürgerlichen Kreisen kennen. Sah das Leben ohne all die Vorurteile des Elternhauses.
Der Student Max Ernst aus Brühl sitzt im Seminar oft neben ihr. Und es dauert nicht lang, da haben die beiden sich verliebt. Kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges, im Oktober 1918, wird geheiratet.
Man muss sich ja überhaupt mal vorstellen, woher kamen Max Ernst und sie? Der eine aus einem hundertprozentig katholisch engen Haus, die andere aus einem hundertprozentig jüdischen engen Haus. Und diese Kinder, die lieben sich.
Der Kunsthistoriker Ulrich Krempel veröffentlichte Luises Autobiografie Nomadengut.
Unsere Hochzeit war gar nicht schön. Nach der Trauung am Standesamt der Familienempfang, bei dem zwei Welten sich peinlich berührten.
Ihr Vater weint, allerdings nicht vor Glück. Der Bräutigam zupft sich andauernd am zu engen Kragen. Und Luise, die sich selbst Lou nennt, sie trägt ein blauseidenes Hochzeitskleid mit schwarzen Samtschuhen. Ein Freund hat ihr die ursprünglich gelben Pumps provisorisch mit Samt überzogen. Den ganzen Tag stechen sie viele kleine Nägel. Direkt nach der Promotion bekommt Luise eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Parallel beginnt sie journalistisch zu arbeiten, schreibt Kunstkritiken und Essays für das Kölner Tageblatt. Im Januar 1919 wird sie stellvertretende Leiterin des Museums, verliert jedoch die Stelle kurz darauf. Das könnte mit ihrem Engagement für die Kölner Dadaisten zusammenhängen. Max Ernst und seine Künstlerfreunde Theodor Bargeld und Hans Arp gründen Dada Köln.
Bergamotten faltern im Petroleumhimmel, Schwademasten, Asten, Schwanenkerzen. T. teleplastisch.
Das untergegangene Kaiserreich, die traumatischen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Die Dadaisten wollen die etablierte Kunstwelt zerschlagen, um Platz für Neues zu schaffen. Luise wird Schriftführerin der Gruppe, besorgt Essen, Getränke, Zigaretten für die Herren und bekommt den Namen Armada von Duldgedalzen.
Armada ist ja einerseits die spanische Kriegsflotte, die bewaffnete. Das spricht für ihre Power. Duldgedalzen, da steckt Salz, da steckt Geduld drin. Da steckt auch die unglaubliche Leidensfähigkeit drin, mit der sie das alles ertragen hat. Also auch die Kapriolen und das exzentrische Wesen von Max Ernst und das, was er alles von ihr gefordert hat, ohne dass sie was zurückbekam.
Am 4. November 1921 steht plötzlich unangemeldeter Besuch für den inzwischen berühmten Künstler Max Ernst vor der Tür. Ein sehr elegantes Paar aus Frankreich, Gala und Paul Éluard. Diese Begegnung wird Luises Leben verändern.
Das bereitete sich langsam und schmerzlich vor, etwa ein Jahr lang. Wenn wir allein waren, tanzten wir oder tranken, beides aus einer Art von Verzweiflung. Wir sahen etwas auf uns zukommen, gegen das wir wehrlos waren.
Max Ernst verliebt sich in Gala und folgt ihr 1922 nach Paris. Dort lebt er mit dem Ehepaar Gala und Paul Éluard für kurze Zeit in einer Ménage à trois. 1926 lässt er sich von Luise scheiden. Jetzt muss sie sich und ihren Sohn in Köln allein durch die Inflationszeit bringen. Im Krisenjahr 1923 kostet ein Brot 105 Milliarden Reichsmark. Millionen Menschen sind arbeitslos. Sie verkauft Strümpfe im Kaufhaus, katalogisiert Kunstsammlungen, macht Museumsführungen und mehr.
Schreiben, beobachten. Das war für mich von jeher eine Lebensfunktion wie Atmen, Essen, Schlafen.
Sie schreibt über Kunst, aber auch Kurzgeschichten und Reportagen über das Kölner Nachtleben.
Das meiste hier ist unecht, verlogen. Aber manches ist erschreckend echt, beinahe rührend. Da sind zwei Männer, bürgerlich solid gekleidet, in den besten Jahren und mit richtigen Schnurrbärten. Sie könnten Buchhalter sein. Sie tanzen jeden Tanz miteinander, gehen tief ins Knie und dabei bekommen ihre harten Züge einen Ausdruck feierlicher Sammlung.
Zug durch das dunkle Köln, 1929 im Querschnitt erschienen, einer wichtigen Zeitschrift der Weimarer Republik. Draußen toben Straßenschlachten zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten und Nationalsozialisten. In der Stadt hängen Schilder mit der alten Hetzparole: Die Juden sind unser Unglück. Der 10-jährige Jimmy wird in der Schule gehänselt und er hat Angst vor Übergriffen. Aber Luise glaubt immer noch, das Ganze sei bald vorbei. Solange Oberbürgermeister Konrad Adenauer regiere, könne den Juden in Köln nichts passieren.
Ich fand, dass sie den heraufziehenden Nationalsozialismus, das heraufziehende Unheil, das wie ein Gewitter sich zusammenbraute, dass sie die Augen davor weitgehend verschlossen hat. Das kam mir für eine so kluge, reflektierte Frau sehr kindlich vor, um den Ausdruck naiv zu vermeiden.
All das zieht wie ein Film an Luise vorbei. Als sie in Paris ankommt, schöpft sie trotz ihrer traurigen Stimmung neuen Mut.
Die erste Station war die Rue Tullier in Paris, ganz in der Nähe der Sorbonne und des Jardin du Luxembourg. Da war ein ganz schmalbrüstiges Hotel, in dem auch schon Rilke gelebt hat, in dem er seinen Malte Lauritz Brigge geschrieben hat. Und das hat sie unglaublich geliebt.
Die ersten Monate in Paris sind schwierig. Luise hat Heimweh.
Jetzt gibt es keinen Karneval mehr und man könnte ihn hier so gut gebrauchen. Stattdessen wird man vor lauter Zähne zusammenbeißen müssen und nicht an Deutschland denken dürfen, ganz verkrampft und verliert den Mut, für den ich so bekannt war.
Paris, ein Wechselbad der Gefühle. Es gibt Lichtblicke. Ihre kleinen Geschichten kommen beim Pariser Tageblatt, einer Exilzeitung, gut an.
Da hat sie dann sehr bald eine ganz bestimmte typische Form für sich gefunden, nämlich die eben der ganz pointierten, stark impressionistisch gefärbten Kurzgeschichte.
Wir treten in einen mit vergoldetem Stuck dekorierten Saal, aus dem eine heitere Musik uns entgegentönt.
Quadrille, ein Pariser Erlebnis, am 17.12.1934 im Pariser Tageblatt.
Eine Großmama in dunkelviolett tanzt ihre Figuren geführt von einem Offizier. Und an der Hand ihres Gatten bewegt sich würdevoll pustend eine blonde Matrone, die abwechselnd mit dem brillant geschmückten Busen und dem nicht weniger ansehnlichen Hinterteil wackelt. Das gibt es wirklich noch? Allerdings, aber nur im Weihnachtsschaufenster eines Pariser Warenhauses.
Dann hat sie auch sehr viele Geschichten geschrieben, die in der U-Bahn-Station spielen, zum Beispiel Châtelet. Da spielt die Geschichte Schubert in der Metro, wo man in dieser eigentlich unglaublich tristen Metrostation plötzlich eine Schubert-Melodie hört. Und alle Passanten, ob sie schwarz sind, ob sie Turbane tragen, ob es französische Hausfrauen sind, bewegen sich so wie im Tanz zu den Schubert-Rhythmen. Und plötzlich hört man aus dem Lautsprecher die Stimme Adolf Hitlers. Das ist eine ganz wunderbare, erschütternde Geschichte.
In Paris trifft Luise Strauss auch Max Ernst wieder, der mittlerweile ein gefeierter Maler ist und in den besten Kreisen verkehrt. Ihr Sohn Jimmy glaubt nicht wie Luise, dass die Zeit der Nationalsozialisten bald vorbei sein wird. Gerade 18 Jahre alt geht er nach Amerika. Am 9. Juni 1938 verlässt er Paris. Zum Abschied ist auch Max Ernst auf den Bahnsteig gekommen. Er tröstet die weinende Luise, als sich Jimmys Zug in Bewegung setzt. Mit ihrer neuen Liebe Fritz Neugass, ebenfalls jüdischer Herkunft, Kunsthistoriker und Journalist wie sie, geht sie nach Manosque in der Provence. Noch ist das Gebiet nicht von Deutschen besetzt. Das fragile Glück hält, bis Fritz Neugass ausgewiesen wird. Er hat Verwandte in Amerika, die für ihn bürgen, und so verlässt er Frankreich im Dezember 1941. Luise Strauss bleibt und wartet darauf, dass Neugass und ihr Sohn ihr ein Visum verschaffen. Und was tut der weltberühmte Max Ernst? Mittlerweile mit Frau Nummer 3, der Millionärin Peggy Guggenheim, verheiratet und ebenfalls nach Amerika emigriert?
Der hat keinen Finger mehr für sie gerührt, als er dann einmal im Exil war,
sagt die Autorin Eva Weisweiler.
Was nicht bedeutet, dass er, wie oft behauptet wird, schuld war oder ihr überhaupt nicht geholfen hätte, zu emigrieren.
Allerdings versucht ihr Sohn Jimmy, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ihr das begehrte Visum zu verschaffen. Für uns heute unbegreiflich, warum Luise Strauss nicht versucht hat, das Land in einer Nacht- und Nebelaktion zu verlassen.
Das ist aber eine Verhaltensweise, die von vielen Emigranten beschrieben wird, dass sie in Marseille saßen, sie wären mit relativ sicheren illegalen Visa versorgt worden und haben davon keinen Gebrauch gemacht und haben im Café gesessen, bis die Gestapo sie abholte.
Selbst als im September 1943 die Gestapo in das Provinzstädtchen Manosque einrückt und ihr Hauptquartier in einem Hotel ganz in Luises Nähe aufschlägt, zeigt sie sich unbekümmert und schreibt an Jimmy:
Die Leute hier haben schreckliche Angst. Aber du kennst mich ja. Ich habe ein Schiff namens Optimist, auf dem ich vielleicht manchmal ein bisschen nass geworden bin. Aber ich weiß, es kann nicht sinken.
Das Unvorstellbare passiert. Die Alliierten sind schon in der Normandie gelandet. Dennoch wird Luise Strauss Ernst Ende Juni 1944 nach Auschwitz deportiert.
Sie ist vermutlich, aber darüber gibt es keine dokumentarischen Aufzeichnungen, schon an der Rampe aussortiert worden als nicht arbeitsfähig und dann sofort ins Gas geschickt worden.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Luise Strauss Ernst, die am 2. Dezember 1893 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.